Ja, wir sind in 1. Mose 41. 41, genau. Ja, lass uns noch kurz beten. Jesus, wir danken dir, du bist gut und tust Gutes. Und danke, dass wir dein Wort haben, dass du uns durch dein Wort Zeugnis gibst von ja, der Wahrheit, Zeugnis davon, von deinem Wesen, von deinem Charakter, Zeugnis von dem, wie du bist und was du getan hast und ja, was du auch in unserem Leben tun willst, Herr. Wir bitten dich, dass du uns ja durch deinen Geist dein Wort aufschließt, dass du ganz persönlich zu uns sprichst durch dein Wort, dass du unsere Herzen bereit machst, einfach dein Wort auch zu empfangen, und segne jetzt dein Wort für uns. Danke, Herr, dass du hier bist, um uns zu lehren durch deinen Geist aus deinem Wort heraus. Wir preisen dich und danken dir für die Zeit hier miteinander und mit dir unter zu deinen Füßen, unter deinem Wort, Herr. Amen. 1. Mose 41. Die Geschichte von Josef. Wir sind mittendrin. Josefs schwere Lehrjahre. Josef hatte zwei Träume gehabt am Anfang seiner Geschichte mit 17. Mit 17 hat man noch Träume. Gab es nicht mal so einen Schlager, irgendwie sowas? Mit 17 hatte er noch Träume. Ja, und Peter hat uns so schön gezeigt, vor Weihnachten noch, ja, dass Josef nicht bitter geworden ist, sondern dass er trotz aller Not und Schwierigkeiten, trotz aller Leiden, trotz aller Ungerechtigkeit, wo er hindurchgegangen ist, Gott treu geblieben ist, ja, und auch seinen Mitmenschen gedient hat. Durch seine natürlichen Gaben, aber auch durch übernatürliche Gaben, die Gott ihm gegeben hat, Träume zu deuten. Träume, durch die Gott sprechen wollte. Und hier geht es weiter in Kapitel 41 und Gottes Wirken in seinem Leben entfaltet sich hier auf eine großartige Weise. Aber im Moment, in der die Geschichte hier einsetzt, in Kapitel 41, ist ja noch alles irgendwie trübe, ist noch alles dunkel und düster. Es ist noch nicht daran zu denken, dass jetzt sich das erfüllen wird, was in diesen Träumen eigentlich die Josef am Anfang seines Lebens hatte, was Gott in sein Leben hineingesprochen hat, was er zu seiner Zeit wahrmachen wollte, dass das jetzt sich erfüllen wird. Es ist noch nicht dran zu denken. Eigentlich ist die Situation hoffnungslos. Josef ist ins Gefängnis gekommen und ja, lebt dort, arbeitet dort, dient dort. Die Hoffnung darauf, dass der Mundschenk, der freigesprochen wurde, sich seiner erinnert und ihn einen Weg aus dem Gefängnis bahnt, hat sich nicht erfüllt. Der Mundschenk dachte nicht an Josef und vergaß ihn. So wie wir oft Menschen vergessen, aus den Augen, aus dem Sinn. Das passiert so schnell. Das ist unser Wesen, das ist unser Charakter. Wir sind nicht treu. Gott ist treu. Er vergisst uns nicht. Er sieht uns. Er ist der Gott, der uns sieht. Er vergisst Josef auch nicht. Er hat seinen Plan mit Josef. Der Mundschenk aber vergisst Josef. Auf Menschen kannst du nicht trauen. Auf Menschen kannst du dich nicht verlassen. Menschen sind mal so, mal so. Auf Gott kannst du dich verlassen. Er ist treu, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn alle dich vergessen, Gott vergisst dich nicht. Im Psalm 27 steht es auch. Da steht in Vers 10, sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen. Aber der Herr nimmt mich auf. Das ist so wichtig, dass wir uns das zu Herzen nehmen. Damit wir uns nicht wundern, wenn es geschieht. Damit wir nicht zornig werden, damit wir nicht bitter und hart werden, wenn es geschieht, wenn Menschen uns vergessen, wenn Menschen uns im Stich lassen, sondern dass wir uns daran erinnern, dass Gott uns nie vergisst, dass wir bei ihm immer ein Zuhause haben. So werden wir bewahrt bleiben in der Stunde der Not. Josef dient weiter dem Herrn, ist Gott treu. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Gott ihn aus dem Gefängnis herausholt. Kapitel 41 von 1. Mose. Es geschah aber am Ende von 2 vollen Jahren. 2 Jahre lang, in denen Josef sich davon mit abfinden musste, dass ihm keine Hilfe zuteil werden wird vom Mundschenk. 2 volle Jahre, in denen quasi nichts Besonderes passiert. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht. Manchmal fühlst du dich vielleicht auch wie so auf so einem Abstellgleis. Du denkst so, jetzt muss doch mal was passieren, aber es passiert nichts. Es bewegt sich nichts. Du drehst dich im Kreis, du drehst dich im Kreis. Auch Josef hatte seine Zeiten, in denen nichts passiert ist, wo er wartete. Abraham, wir haben Geschichte Abrahams gelesen, oder? Wo Gott eine Verheißung über Abrahams Leben gegeben hat. Und so lange ist nichts passiert, oder? So viele Jahre, wo wir gar nicht wissen, was da geschehen ist. Wir lesen nur so einzelne Situation in seiner Lebensgeschichte. Aber dann lesen wir für, was weiß ich, 13 Jahre gar nichts mehr. Da geht einfach das Leben so weiter und so weiter. Und dann kommt aber der Moment, der Kairos Gottes, der Zeitpunkt Gottes. Geschwister, das ist wichtig. Wir warten. Wir warten nicht aufs Christkind, das haben wir hinter uns. Weihnachten kommt ja, ne? nach Weihnachten ist vor Weihnachten, also Weihnachten kommt ja bald wieder. Irgendwer sagte neulich, ja, für mich ist das ganze Jahr Weihnachten, ja, ist auch so. Der Herr ist gekommen, wir freuen uns darüber. Aber er kommt wieder, das ist seine Verheißung, wir warten. Irgendwann kommt dieser Zeitpunkt. Wir wissen nicht wann. Josef wusste nicht, wann dieser Zeitpunkt kommt. Aber Gott hatte seinen Zeitpunkt mit ihm. Am Ende von 2 vollen Jahren. Da träumte der Pharao. Es fängt wieder mit einem Traum an. Diesmal ist es der Pharao, der träumt. Ist es das erste Mal, dass er träumt? Nein. Er hat sicherlich schon oft geträumt. Und er hat auch so manches Mal vielleicht einen Traum gehabt, der für ihn bedeutsam war. Wir lesen, dass er dann seine Wahrsagepriester gerufen hat. Und das scheint nicht das erste Mal vielleicht gewesen zu sein, dass er einen Traum hatte, wo er Deutung suchte. Aber dennoch ist dieser Traum etwas ganz Besonderes. Gott hat ihn uns hier aufbewahrt und er wird zweimal erzählt. Einmal wird er hier von Mose in der Darstellung der Geschichte erzählt und einmal dann später, weiter unten, wird der Pharao selbst noch einmal seinen Traum erzählen. Das wird in der Bibel nicht immer so gemacht. Manchmal werden solche Geschichten dann abgekürzt, dadurch, dass der Traum dann nur kurz angesprochen wird, dass dann gesagt wird, ja, er erzählte seinen Traum. Aber hier wird es tatsächlich zweimal dargestellt. Das heißt, es wird uns sehr eindringlich dargestellt, dass dieser Traum eine wichtige Bedeutung hat. Wenn etwas zweimal erzählt wird, dann bedeutet das, es ist eine wichtige Sache. Also gehen wir jetzt mal hinein in diesen Traum. Der Pharao träumte und siehe, er stand am Strom. Das ist hier natürlich der Nil. Und siehe, aus dem Strom stiegen 7 Kühe herauf, schön von Aussehen und fett an Fleisch. Und sie weideten im Riedgras. Und siehe, 7 andere Kühe stiegen nach ihnen aus dem Strom herauf, hässlich von Aussehen und mager an Fleisch. Und sie stellten sich neben die Kühe ans Ufer des Stroms. Und die Kühe, die hässlich von Aussehen und mager an Fleisch waren, fraßen die 7 Kühe, die schön von Aussehen und fett waren. Da erwachte der Pharao. Wir werden nachher sehen, bei der Erzählung, wenn der Pharao von diesem Traum erzählt, dass diese Geschichte nicht einfach nur so ein Bild für ihn war, sondern dass es sehr schrecklich war, dass es ihn erschreckt hat. Und deswegen erwacht er auch, so wie wir das kennen, wenn wir einen Traum haben, der uns erschreckt. Wir fahren auf aus diesem Traum. Wir wachen auf. Aber er schläft wieder ein, so wie es uns auch oft geht. Er schlief wieder ein und er träumte zum zweiten Mal. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, ich weiß es nicht genau, ob ich das, vielleicht habe ich das schon mal erlebt, dass man einen starken Traum hatte, von dem man vielleicht erwacht ist und wo man dann wieder einschläft und dann träumt man wieder etwas. Also er hat in dieser Nacht 2 Träume. Er schlief wieder ein und träumte zum zweiten Mal. Und siehe, 7 Ähren wuchsen auf an einem Halm, fett und schön. Und siehe, 7 Ähren, mager und vom Ostwind versenkt, sprosten nach ihnen auf. Die mageren Ähren verschlangen die 7 fetten und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und siehe, es war ein Traum. Diese Bemerkung macht deutlich, er hat so intensiv geträumt, dass er erst dachte, das wäre Realität. So stark war dieser Traum, so real, obwohl er ja eher surreal war, also sehr merkwürdig, diese Ähren, die die anderen Ähren verschlingen. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist voller Unruhe. Diese Träume haben ihn nicht losgelassen. Es ist nicht so, dass diese Träume kamen und er dann so gedacht hatte, naja, ist ja interessant, dass ich jetzt so geträumt habe. Dann setzt er sich zum Frühstück und erzählt, ja, ich habe irgendwie so krasse Träume gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. So geht's uns manchmal, ne? Wir haben vielleicht noch so ein ganz kleines Detail irgendwie noch so im Kopf. Ja, das war irgendwas mit Kühen irgendwie so, ne? Das war aber irgendwie schrecklich so. Nein, es war so, hat sich so tief in seine Seele eingebrannt, diese Träume, dass er sie ganz glasklar noch vor Augen hatte. Es hat ihn total beschäftigt und bewegt. Es geschah am Morgen, da war sein Geist voller Unruhe und er sandte hin und ließ alle Wahrsager, Priester Ägyptens, alle seine Weisen rufen und der Pharao erzählte ihnen seine Träume, aber da war keiner, der sie dem Pharao deutete. Das war irgendwie schwierig. Die fanden irgendwie nicht den richtigen Schlüssel, um diese Träume aufzuschließen, um die Botschaft dieser Träume herauszufinden. Da redete der Oberste der Mundschenke den Pharao an, ich bringe heute meine Sünde in Erinnerung. Der Pharao war einst sehr zornig über seine Knechte und gab mich in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter, mich und den Obersten der Bäcker. Da hatten wir einen Traum, in einer Nacht, ich und er. Wir träumten jeder mit einer besonderen Deutung seines Traumes. Aber dort bei uns war ein junger Hebräer, ein Sklave des Obersten der Leibwächter. Und wir erzählten ihm die Träume. Da deutete er uns unsere Träume. Jeden deutete er nach seinem Traum. Und es geschah, wie er uns deutete. Also ist es geschehen. Mich hat man wieder in meine Stellung eingesetzt und ihn hat man gehängt. Also er hatte nicht nur eine überzeugende Deutung für diese Träume. Nein, es ist tatsächlich so eingetreten, wie er es uns gedeutet hat. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Da ließen sie ihn schnell aus dem Kerker holen. Und er schor sich, wechselte seine Kleider und kam zum Pharao. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Da antwortete Josef dem Pharao: Das steht nicht bei mir. Das ist eine wunderbare Sache, was Josef hier tut. Er bekennt ganz offen vor dem Pharao: Ich kann keine Träume deuten. Das ist nicht meine Fähigkeit, das ist nicht mein besonderer Superhelden-Skill, sondern das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Also Gott ist es, der Träume deutet. Gott gibt die Auslegung dieser Träume. Ich musste an zwei Stellen denken im Neuen Testament, wo wir etwas Ähnliches finden. Apostelgeschichte 3, Vers 12. Petrus und Johannes sind in den Tempel gegangen und dort saß ein Gelähmter vor der Tür, der von Geburt an lahm war. Und er saß da, wie es seine Gewohnheit war, an der schönen Pforte des Tempels. Er ist einer dieser Kranken, die Jesus nicht geheilt hat. Denn er saß da schon, als Jesus in den Tempel gegangen ist. Und als Petrus und Johannes jetzt zu dem Gebetszeit in den Tempel gegangen sind, gingen sie an diesem Gelähmten vorüber und irgendetwas hat sie dazu bewegt, stehen zu bleiben. Gott hat sie dazu geführt, diesen Menschen aus seiner Lähmung herauszuholen und ihn auf die Füße zu stellen. Und das ist diese berühmte Stelle, wir kennen das aus dem Kinderlied, ne, wo Petrus dann sagt: Silber und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh. Und er greift ihn bei der Hand, stellt ihn auf seine Füße und seine Füße werden stark. Er steht, er ging und er sprang und er lobte Gott. Das ist schon mal interessant, dass er Gott lobte. Aber hier jetzt in Kapitel 3, Vers 12 steht: Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk. Also es kommen ganz viele Leute zusammen, die sind irgendwie erstaunt und voll Erstaunen kommen sie alle da zusammen in der großen Vorhalle. Als Petrus es sah, sprach er zum Volk: Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Und später sagt er, Vers 16, durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name, hat Jesus diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Das Vertrauen in Jesus hat ihn stark gemacht, sodass er stehen kann, gehen kann, laufen kann. Nicht wir haben dieses Wunder bewirkt, sondern Gott hat es getan. Wir haben es nicht aus eigener Kraft und Frömmigkeit bewirkt. Das ist so wichtig. Es ist nicht so schnell gerät so eine Rede zur Posse, wenn es gespielt ist, geheuchelte Demut. Ja, das war ja nicht ich, das war ja Gott. Bei Petrus und Johannes ist es aber echt, weil es ihnen tatsächlich darum geht, Jesus groß zu machen. Es geht ihnen darum, das Evangelium zu verkünden, dass die Menschen gerettet werden durch diesen Jesus, der dieses Wunder getan hat. Es geht ihnen nicht um sich selbst, um den eigenen Namen, um die Erhöhung der eigenen Person, sondern es geht darum, dass Gott verherrlicht wird, dass Jesus verherrlicht wird. Wir sehen noch eine andere Geschichte oder eine andere Situation in 1. Korinther 3. Und wir sehen, dass es eben eine Gefahr ist, dass Menschen, die von Gott begabt sind, mit besonderen Gaben, dass sie in der Gefahr stehen, diese Gaben als ihre eigenen Fähigkeiten, als ihr Eigentum zu betrachten. Paulus sagt aber, Gott gibt jedem die Gaben, so wie er will. Und diese Gaben sind gegeben zum Nutzen, zum Aufbau der Gemeinde, zum Dienst des Herrn, um sein Reich voranzubringen. Nicht zur Erhöhung der eigenen Person. Und er gibt unterschiedliche Gaben. Und das gibt er deswegen, weil er nicht möchte, dass ein Mensch alle Gaben hat, sondern er will nur, dass der eine die Gabe hat und der andere die Gabe. Und so werden alle untereinander auferbaut und gestärkt. Ein jeder durch die Gabe des anderen, die er von Gott empfangen hat. Aber die Gabe ist nicht Eigentum. Sie ist nicht losgelöst vom Herrn. Ich kann die Gabe nicht sozusagen loslösen von dem Geber. Ich kann die Gabe auch nicht lösen von der Aufgabe, die Gott mir gegeben hat. Das gehört zusammen. Aber Menschen, die große Gaben von Gott empfangen haben, stehen in dieser Gefahr, dass sie die Gabe, die sie empfangen haben, lösen von der Aufgabe, die sie haben. Sie stehen in der Gefahr, dass sie sich als Gabenträger betrachten, als jemand, der diese Gabe hat und vernachlässigen die Verbindung zu dem, der diese Gabe gegeben hat. Aber es gibt noch eine zweite Gefahr, dass nämlich Menschen, die einen Menschen anschauen, der diese besondere Gabe hat, ihn auf eine Weise erheben, wie es nicht richtig ist. Sie erhöhen das Geschöpf statt den Schöpfer. Sie erhöhen den Gabenträger statt den Gabengeber. Und davon spricht hier 1. Korinther 3. Paulus spricht und sagt, ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen. Ihr seid nicht geistliche Christen, reife Christen, sondern Fleischliche. Vom Fleisch bestimmt, vom alten Menschen bestimmt, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid immer noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos? Was ist Paulus? Wir sind Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Was bringt das Pflanzen? Was bringt das Begießen, wenn Gott nicht Wachstum schenkt? Nichts. Paulus sagt ganz klar, wir sind nichts. Gott ist alles. Gott alle Ehre. Er sagt, und dann sagt er noch, der aber pflanzt und der begießt, sind eins. Wir dienen demselben Herrn. Und das, was wir tun, die so unterschiedlichen Gaben, die wir einsetzen, wir tun's, damit Gott wirken kann und Gott verherrlicht wird und Gottes Werk getan wird. Weiter hinten heißt es in Vers 20, und wieder, der Herr kennt die Überlegungen, Vers 21. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer. Also rühmt euch nicht, ja, wir haben den Paulus. Ja, und wir haben den Apollos. Paulus, Apollos, ihr habt beides. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Ihr gehört Christus. Und dann in Vers Kapitel 4 sagt er in Vers 6, dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Das ist die Haltung, die uns erfüllen sollte. Das, was ich habe, das habe ich empfangen. Ich habe nichts. Ich bin nichts. Ich kann nichts. Aber mit dem Herrn darf ich mitwirken an seinem Werk. Durch seine Gabe, durch seinen Geist darf ich mitwirken an seinem Werk. Und er sei verherrlicht darüber, dass er so ein schwaches, irdenes Gefäß genommen hat und dadurch Großartiges wirken kann. Josef hat dieselbe Haltung, wenn er sagt, das Träume deuten, das steht nicht bei mir. Gott wird antworten. Und das Schöne ist diese Gewissheit, Gott wird antworten. Gott wird antworten. Josef hatte diese tiefe Beziehung zu Gott, dass er wusste, Gott wird nicht am Ende wird uns nicht leer laufen lassen. Er wird Antwort geben. Komischerweise, obwohl er so lange warten musste, obwohl er so lange im Gefängnis war, hat er diese tiefe Überzeugung gehabt, Gott wird antworten. Da redete der Pharao zu Josef, in meinem Traum, siehe, da stand ich am Ufer des Stroms und siehe, aus dem Strom stiegen 7 Kühe herauf, fett an Fleisch und schön von Gestalt, und sie weideten im Riedgras. Und siehe, 7 andere Kühe stiegen nach ihnen herauf, dürr und sehr hässlich von Gestalt und mager an Fleisch. Ich habe im ganzen Land Ägypten nie so hässliche gesehen wie diese. Dieser Kommentar ist sozusagen Zusatz zu dem, was wir schon gelesen haben, und macht deutlich, wie den Pharao dieser Traum bewegt hat. Es war wirklich gruselig. Es waren gruselige Kühe. Und die mageren und hässlichen Kühe fraßen die 7 ersten fetten Kühe. Hier kürzt der Pharao das Ganze ab, weil es so ein schnelles Geschehen gewesen ist, dieses Auffressen. Und als sie in ihrem Bauch gekommen waren, jetzt fügt der Pharao hier wieder etwas dazu, aus seiner eigenen Empfindung heraus, wie er das Ganze wahrgenommen hat, da merkte man nichts davon, dass sie in ihren Bauch gekommen waren, sondern ihr Aussehen war hässlich wie im Anfang. Und ich erwachte. Dann sah ich in meinem zweiten Traum und siehe, 7 Ähren wuchsen auf an einem Halm, voll und schön. Und siehe, 7 Ähren dürr, mager und vom Ostwind versenkt sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die 7 schönen Ähren. Und ich habe es in den Wahrsagepriestern gesagt, aber es gibt keinen, der es mir erklärt. Da sprach Josef zum Pharao. Der Traum des Pharao ist einer. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Josef bekommt von Gott die Schlüssel für diesen Traum. Erstens, der erste Schlüssel ist, diese zwei Träume bedeuten dasselbe. Sie sind ein Traum. Der zweite Schlüssel ist, Gott spricht durch diese Träume. Er spricht von dem, was er tun will in der Zukunft. Das ist der zweite Schlüssel. Die sieben schönen Kühe sind 7 Jahre und die 7 schönen Ähren sind 7 Jahre. Nur ein Traum ist es. Und die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach ihnen heraufstiegen, auch sie sind 7 Jahre, so auch die 7 leeren vom Ostwind versenkten Ähren. Das ist der dritte Schlüssel. Die Zahl 7 hier bedeutet, dass es 7 Jahre sind jeweils. Woher soll er diese Schlüssel gehabt haben? Es hätte ja sein können, dass diese 2 Träume 2 verschiedene Dinge zu sagen haben. Josef hat aber den Schlüssel von Gott empfangen. Es ist ein Traum. Es hätte sein können, dass dieser Traum vielleicht ein Traum ist, den der Durcheinanderbringer gebracht hat. Hier will dich irgendeine böse Macht verwirren. Oder das sind nur die Ängste deiner Seele. Nein, Gott hat ihm den Schlüssel gegeben. Das ist hier redet Gott. Das ist ein prophetischer Traum. Prophetisch heißt zuallererst, Gott spricht zu dir durch diesen Traum. Aber er spricht nicht so deutlich, dass es nicht einer Deutung bedürfe. Gott spricht, aber es verlangt nach Deutung. Eine Auslegung muss her. Ein Schlüssel. Der dritte Schlüssel, die 7 Jahre, wie gesagt, dass es 7 Jahre sind. Und zwar, wie gesagt, 2 Träume, die identisch miteinander aufeinander bezogen sind. Erst 7 Jahre Überfluss, dann 7 Jahre Hungersnot. Hier heißt es in Vers 29, 28. Das ist das Wort, das ich zu dem Pharao geredet habe. Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, 7 Jahre kommen, großer Überfluss wird herrschen im ganzen Land Ägypten. Nach ihnen aber werden 7 Jahre in der Hungersnot aufkommen und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein und die Hungersnot wird das Land erschöpfen. Und man wird nichts mehr von dem Überfluss im Land erkennen angesichts dieser Hungersnot danach, denn sie wird sehr schwer sein. Und dass der Traum 2-mal an den Pharao erging, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Also hier ist der 5. Schlüssel. Warum dann diese 2-mal? Da auch das hat eine Bedeutung. Eine Sache, die 2-mal gesagt wird, wird sozusagen, ist eine Bekräftigung. Das ist ein göttliches Grundprinzip, was durch die ganze Bibel hindurch geht, nämlich das Prinzip, eine Sache soll durch den Mund 2er oder 3er Zeugen bestätigt werden. 2 Zeugen hat er also, den ersten und den 2. Traum. Interessanterweise hat Josef doch auch 2 Träume gehabt, oder? Die auch dieselbe Bedeutung hatten, die eigentlich ein Traum waren. Lass uns zum Hebräerbrief springen, Hebräer 6. Hebräer 6, Vers 11. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweist, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharrung die Verheißungen erben. Gott spricht hier durch den Schreiber und sagt uns, ich möchte, dass ihr das Ziel erreicht. Ich möchte, dass ihr das Ziel erreicht. So wie Gott will, dass Josef das Ziel erreicht. Gott hat ein Ziel mit Josefs Leben. Ein großartiges, wunderbares Ziel. Gott hat auch mit unserem Leben ein Ziel. Er hat uns Verheißungen gegeben. Und er möchte, dass diese Verheißungen wirksam werden in unserem Leben. Hier wird uns aber gesagt, wie diese Verheißungen am Ende wirksam werden in unserem Leben. Durch Glauben und Ausharren. Zwei Dinge. Durch Glauben und Ausharren. Vertrauen, Gott zutrauen, dass das, was er gesagt hat, auch tun wird. Und ausharren heißt warten. Warten können. Vers 13, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte Abraham, indem er ausharrte, die Verheißung. Menschen schwören bei einem Größeren. Und der Eid ist ihnen zur Bekräftigung ein Ende alles Widerspruchs. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt. Damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Er sagt, zwei Dinge. Das eine ist, Gott kann nicht lügen. Wenn er dir eine Zusage macht, dann ist sie wahr. Und er wird sie halten. Wenn er dabei auch noch schwört bei sich selbst, dann hast du zwei unveränderliche Dinge. Du hast zwei Dinge, an denen du dich festhalten kannst und dein Vertrauen daran festmachen kannst. Gott hat es gesagt, er lügt nicht. Ja, er hat sich sogar mit einem Eid verpflichtet, diese Verheißung zu halten. So wie er Abraham diese Verheißung gegeben hat, so hat er auch uns eine Verheißung gegeben, eine vorhandene Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Was sind das für zwei unveränderliche Dinge, die wir haben? Was ist das für eine vorhandene Hoffnung, die wir ergreifen? Und da wusste ich, dass diese zwei Dinge, diese zwei Träume, diese zwei Zeugen, sie stehen hier vor uns heute Abend. Brot und Kelch. Sein Leib, sein Blut. Sein Leben hat er gegeben am Kreuz von Golgatha. Sein Leib wurde gebrochen. Sein Blut wurde vergossen. Er hätte es ja auch damit begnügen können, das Brot auszuteilen und sagen können, ja, das ist mein Leib, der gebrochen wird für euch zur Vergebung der Sünden. Das ist der neue Bund. Esst davon und teilt es untereinander. Aber er gibt auch den Kelch aus und sagt, dies ist das Blut des neuen Bundes, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das ist der neue Bund, den ich mit euch schließe. Gott hat einen Bund geschlossen mit uns, mit dir, mit mir, mit seiner ganzen Gemeinde. Meinst du, er wird diesen Bund brechen? Er ist der treue Gott. Er wird den Bund, den er geschlossen hat, nie brechen. Und diesen Bund hat er ja nicht geschlossen mit einer Bedingung. Wie der erste Bund geschlossen wurde auf den Hintergrund einer Bedingung. Wenn du dieses Wort hältst, dann bin ich dein Gott. Dieser Bund ist anders. Dieser Bund ist, ich gebe dich mir. Ich gebe mich dir. So rum. Ja, okay, sorry. Ich gebe mich dir. Das Einzige, was wir tun, was unsere Sache ist, nimm, iss, trink. Glaube, vertraue. Das ist dein Schritt, den du tun musst. Das ist die einzige Bedingung. Nimm es an, vertraue, glaube. Nimm dieses Opfer an. Und du wirst Erbe der Verheißung sein. Du wirst das ewige Leben erben. Du wirst Vergebung der Sünden empfangen. Du wirst ein Kind Gottes sein. Du empfängst den Heiligen Geist, der dein Leben neu macht. Der genau das tut, was Gott sich wünscht, woran er Freude hat. Nämlich, dass du sein Gebot hältst. Es ist sein Wirken in dir durch den Heiligen Geist. Wir müssen festbleiben in der Gnade und uns stärken in dieser Gnade. Wir sollen uns festigen in dieser Hoffnung, die wir haben, damit wir ausharren. Ausharren darin, dass Gott mit unserem Leben zu seinem Ziel kommt. Dass am Ende das passiert, was wir auch jetzt in der Josefsgeschichte sehen und was er für uns vorgesehen hat. Denn auch uns will er zu Königen und Priestern machen in seinem Reich. Wir sollen genau wie Josef Verwalter sein im Reiche unseres Herrn. Wir werden Brüder und Schwestern unseres Herrn sein. Wir sind es jetzt schon. Aber es wird offenbar sein, dass wir Kinder Gottes sind. Und Kinder Gottes heißt auch Kinder des Königs, Kinder des Herrn. Wir sind es jetzt schon, aber es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Wir sind immer noch unbekannt, wie Josef im Gefängnis. Es gibt noch eine Zeit des Ausharrens, eine Zeit des Dienens. Aber der Zeitpunkt Gottes kommt und das feiern wir hier. Wir feiern den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir feiern den Bund, den er mit uns geschlossen hat. Wir feiern die Verheißung, die er uns gegeben hat. Wir feiern die Hoffnung, die bis in das Innerste des Tempels, des Heiligtums, des göttlichen Heiligtums, des unsichtbaren Heiligtums reicht. Dieser Anker, der uns festhält, der Anker der Seele, durch den wir ausharren. Deswegen ist es so wichtig, diese zwei Zeugen hier immer wieder uns vor Augen zu führen, noch mehr sie in uns aufzunehmen. Diese Zeugen, die bezeugen, Gott ist treu. Er wird das, was er versprochen hat, auch einhalten. Er liebt dich, du bist sein, du gehörst ihm, du bist sein Kind. Er hat seinen Bund mit dir geschlossen und er wird ihn niemals brechen. Vater, wir danken dir, dass du deinen Bund mit uns geschlossen hast. Danke für das Brot, deinen Leib, den du gegeben hast für uns. Danke, dass du dein Blut vergossen hast, Jesus, am Kreuz von Golgatha zur Vergebung unserer Sünden, dass wir diesen neuen Bund, in diesen neuen Bund eintreten dürfen. Nicht nur die Nachkommen Abrahams, sondern alle Menschen, die dem Glauben, dem Vertrauen Abrahams folgen. Wir wollen kommen und im Vertrauen dieses Mahl nehmen, uns erinnern an das, was du getan hast. Wir wollen uns erinnern daran, dass du unsere Sünde getragen hast, auf dass wir gereinigt werden, dass wir gerecht sind, dass uns Vergebung zukommt, dass wir Kinder Gottes werden. Herr, wir freuen uns darüber, dass du das für uns getan hast. Wir sind dir so dankbar. Wir wollen dich loben und preisen, während wir das Mahl nehmen. über deine Liebe, über deine Hingabe an uns. Wir wollen dich preisen darüber, dass du das Ziel erreicht hast, dass du es vollbracht hast am Kreuz, dass du Treue gehalten hast, dass du ausgeharrt hast. Wir wollen dich preisen darüber, dass du den Tod überwunden hast und auferstanden bist. Wir wollen dich darüber preisen, dass in deinem Tod und deiner Auferstehung wir die Verheißung des ewigen Lebens haben. Und wir wollen Ausschau halten, wollen ausharren, ja, wollen warten, wollen wachen und beten, bis der Tag kommt, wenn du wiederkommst, Jesus. So segne jetzt das Mahl, das wir miteinander nehmen hier. Amen.